Diese Podcast-Folge wird präsentiert von der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz.
Wenn ich visuell etwas verständlicher präsentiert bekomme, dann habe ich eigentlich schon einen riesen Benefit von einer neuen Methode. Und ja, da glaube ich schon, dass uns KI, wenn sie richtig aufgearbeitet ist und richtig präsentiert wird, wirklich substanziell etwas beitragen kann.
Es freut mich, heute Professor Raimund Hellbock im OÖN-Podcast Gesund und Glücklich begrüßen zu dürfen. Professor Hellbock hat seit 2 Jahren den Lehrstuhl für Neurologie an der Medizinischen Fakultät der Kepler-Universität Linz inne und ist Vorstand der Uniklinik für Neurologie am Kepler-Uniklinikum. Ein zentraler Forschungsschwerpunkt von Professor Hellbock liegt im Bereich der neurologischen Intensivmedizin in der Früherkennung und Prävention von Mechanismen, die zu einer weiteren Hirnschädigung nach Schlaganfall, Hirnblutung, Trauma, Epilepsie oder neuroinfektiologischen Erkrankungen führen. Herzlich willkommen, Herr Professor Hellbock.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Professor, wird künstliche Intelligenz, also KI, wie wir künftig dann sagen, glaube ich, im Podcast, die Therapie von neurologischen Erkrankungen wie zum Beispiel Parkinson und Alzheimer verändern?
Ja, herzlichen Dank einmal für die Einladung. Es ist ein extrem spannendes Thema und da muss man sagen, KI beeinflusst bereits unser alltägliches Tun und natürlich wird es auch in Zukunft beeinflussen, aber es ist jetzt nicht die Wunderpille. Es braucht den Mediziner dazu und Sie haben jetzt 2 Erkrankungen genannt. Das sind Morbus Parkinson und Alzheimer-Erkrankung. Das sind beides Erkrankungen, die neurodegenerativ sind. Das heißt, mit einer Verschlechterung von der Kommunikation oder von Ablagerungen im Gehirn einhergehen. Neurodegeneration beginnt natürlich nicht dann, wo Symptome für den Kliniker sichtbar sind. Und ja, wir wissen jetzt mittlerweile, dass viel früher etwas passiert im Gehirn und da kann uns natürlich die künstliche Intelligenz helfen, kleine, subtile Muster zu erkennen, Veränderung von der Sprache zum Beispiel, Veränderung vom Gangbild bei Morbus Parkinson und uns helfen, das Ganze zusammenzuführen. Zusammenzuführen heißt, dass man auch die Informationen aus der Bildgebung, die wir haben, Blutabnahmen, Biomarker und eben die klinische Information alles zusammentragen muss. Und da wird uns die Technik, die KI auf jeden Fall helfen, frühzeitiger gewisse Phänotypen von der Erkrankung. Phänotypen heißt, dass die sich darstellen über messbare Daten. Das heißt, es kann eben Bildgebung oder andere Analysedaten sein und hilft uns in der Therapie weiter. Ja, wir gehen in Richtung Präzisionsmedizin in ganz vielen Bereichen in der Neurologie. Und auch wenn man jetzt im Moment noch sehr simplistisch denkt, dass zum Beispiel eine Alzheimer-Erkrankung immer der gleiche Phänotyp ist und den gleichen Progress hat, gibt es schon Studiendaten, die uns gezeigt haben, da gibt es ganz viele Subtypen. Und diese Subtypen haben auch einen anderen genetischen Hintergrund und haben dann vielleicht, und darauf hoffen wir, in Zukunft auch eine andere Therapieimplikation. Und das ist sehr wichtig, weil gerade bei Morbus Alzheimer ist ja eine sehr wichtige Erkrankung.
Und sehr weit verbreitet.
Sehr weit verbreitet. Da gibt es jetzt aktuell auch die neue Antikörpertherapie, die nur für eine Nische, für eine kleine Gruppe wirklich einen Benefit bringt. Aber das ist ein ganz wichtiger Schritt in die Zukunft. Und ich bin mir ganz sicher, dass diese Antikörpertherapie, auch wenn sie jetzt einmal erstmals in der Therapie zur Verfügung steht, nicht das ist, was man in 10 Jahren, in 20 Jahren dann haben werden. Weil da wird es wirklich darauf ankommen, Subtypen der Erkrankung zu identifizieren. Und wahrscheinlich ist nicht jede Therapie für jeden Patienten gleich effektiv. Manchmal mit mehr Nebenwirkungen, manchmal mit weniger Nebenwirkungen verbunden. Und da hilft uns auf jeden Fall Technik, Analyse und KI in Zukunft.
Auf den Intensivstationen des Landes bei Ihnen im Medcampus, neurologische Intensivstation, retten Ärzte und Messdaten tagtäglich Leben. Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, Hirndruck sind nur einige von vielen Parametern, die kontinuierlich erfasst und bewertet werden. um das medizinische Personal bei der Aus- und Bewertung dieser umfangreichen Daten zu unterstützen, soll auch wieder die künstliche Intelligenz helfen. Haben Sie da ein Beispiel, wie kann so etwas funktionieren? Also dann so viele Daten und die KI kann das irgendwie simplifizieren?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt und eine wichtige Frage. Vielleicht einen einfachen Vergleich. Wenn Sie im Cockpit von einem Flugzeug sind, dann haben Sie genauso ganz viele Daten, viele Informationen. Und die Informationen werden zum Großteil über geschlossene Systeme automatisiert korrigiert. Und für einen Menschen, natürlich auch Mediziner, ist es möglich, 2 bis 3 Variablen miteinander zu korrelieren im Kopf. Alles, was darüber hinausgeht, ist eigentlich nicht möglich. Das heißt, man will im Blutdruck mit Herzfrequenz, mit Hirngewebsauerstoffsättigung korrelieren und da braucht man ja technische Unterstützung. Und die Daten werden ja zum Teil in sehr hoher Frequenz aufgenommen, das heißt über 350 Hertz zum Beispiel. Das heißt, 350 Signale pro Sekunde werden aufgenommen und diese Mikroinformationen, die können wir mit dem Auge ja auch nicht analysieren. Und deswegen ist vor allem in der neurologischen Intensivstation bei kritisch kranken Patienten, so wie Sie gesagt haben, Trauma, Blutung, Epilepsie, Schlaganfall, ist eigentlich das Gehirn eine Blackbox. Und wir haben mittlerweile Möglichkeiten, dass wir im Gehirn mehr monitieren. Das heißt, wir bekommen Informationen aus dem Gehirn, wie viel Druck oder ist das Gehirn gerade ausgesetzt? Wie viel Sauerstoff hat das Gehirn im Moment und wie schaut der Stoffwechsel im Gehirn aus? Und all die Informationen kann man eigentlich nur mit technischer Unterstützung integrieren. Und was wir aber brauchen am Patientenbett, ist eine Visualisierung. Das heißt, es hilft uns gar nicht, so viele Daten zu haben, sondern wir brauchen etwas, die Translation, dass es greifbar ist für den Arzt und für die Pflege. Ganz wichtig.
Ist klar, dass man das mit einem Blick erfassen kann, irgendwie, genau, was da alles abläuft. Das sind ja
eine vereinfachte Darstellung und Konzentration auf das Wichtige.
Bei der Behandlung von Patienten mit schweren Erkrankungen des Gehirns haben Forschende der Universität Hamburg das Potenzial der Anwendung künstlicher Intelligenz untersucht. Und diese Forscher haben ein KI-basiertes Prognoseprogramm entwickelt, wo sie kritische Phasen quasi schon voraussagen können, die da kommen könnten. Ist das wirklich schon möglich?
Ja, Sie berufen sich da auf eine Studie, die in Brain publiziert worden ist, also einem sehr hochrangigen Journal im Jahr 2022. Und da hat die Hamburger Gruppe, die ich auch sehr gut kenne, die Daten von ihrer Intensivstation hergenommen und hat eine Verschlechterung definiert und hat die Frage gestellt, wie früh können wir bereits mit den Biosignalen, also was wir messen, Blutdruck, Herzfrequenz, Hirndruck, eine Pathologie erkennen. Und die haben nachher eine Analysemethode gefunden, eben also KI unterstützt, und haben das auch noch an externen Daten validiert, das heißt noch einmal kontrolliert, dass das auch möglich ist, und haben ein Resultat bekommen, das uns aber nicht absolut vorhersagt, dass was passiert, sondern eine Wahrscheinlichkeit gibt. Und das ist ganz wichtig. Die KI wird uns nicht absolute Ereignisse vorhersagen, sondern und darf das auch nicht vom medizinisch-rechtlichen Bereich und ethischen Bereich, sondern kann uns nur helfen, eine Verschlechterung eben erkennbar zu machen aus ganz vielen Signalen. Und dann ist es letztendlich immer die Entscheidung vom Arzt, frühzeitig darauf zu reagieren oder alerter zu sein und sagen, ja, bei diesem Patienten sind wir jetzt in den nächsten 5 Stunden, da könnte was passieren, deswegen schaut man noch genauer auf diesen Patienten. Und diese Prädiktionsmodelle, um die Frage auch zu beantworten, die sind in der Theorie da, aber als Medizinprodukt noch nicht zugelassen. Arbeiten wir dorthin? Auf jeden Fall wird es das in Zukunft geben, ja, als Alarmsignal. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und so verstehe ich auch die KI in dem alltäglichen Leben, dass die unterstützend sein soll und uns etwas sichtbar machen soll, was wir sonst eigentlich gar nicht sehen oder nicht mit dieser Genauigkeit sehen.
Woran forschen Sie in Linz mit Ihrem Team?
Ja, da möchte ich ein bisschen ausholen. Linz ist einmal ein sehr guter Standort, wo sich in räumlicher Nähe viele Bereiche situiert sind, die sich mit Technik und mit KI beschäftigen.
An der JKU.
Genau, das ist die medizinische Fakultät, das ist die technische Fakultät, das ist aber auch das Linz Institute of Technology für Artificial Intelligence. Das heißt, es sind Expertisen in einem kleinen Raum. Und das kann ich schon sagen in der Zeit, die ich jetzt hier tätig sein darf. Es wird der Connex gesucht zwischen den Abteilungen. Und das ist natürlich, es finden auch interaktive Forschungstage statt, wo die Technik mit der Medizin verbunden ist. Und das ist einmal die Grundvoraussetzung, dass Forschung in dem Bereich auch gut funktioniert. Speziell für uns, Sie haben das am Anfang schon angesprochen, dieses Monitoring vom Gehirn, das mehr Verstehen vom Gehirn und Vorhersagen, dass etwas schlechter werden kann, das ist sicherlich ein Forschungsgebiet. Da gibt es ein zweites Forschungsgebiet, wo ich in einer internationalen Gruppe mit vielen Forschern zusammenarbeite, mit dem Thema dem Erwachen aus dem Koma. Wann wird ein Patient aus dem Koma aufwachen?
Auch wieder in Voraussage.
Genau. Wann zu verstehen, was ist notwendig an Gehirnleistung, dass jemand wieder zu Bewusstsein kommt, dass man wieder eine Kommunikation aufnehmen kann, visuell oder sprachlich aufnehmen kann. Und das ist auf jeden Fall ein sehr großes Forschungsgebiet, wo wir Biosignale versuchen, also Biosignale aufnehmen. Das können die Hirnströme zum Beispiel sein. Das kann aber auch ganz ein einfacher Parameter sein, wie sich die Pupille auf Lichtreaktion verändert. Weil auch die Pupillenreaktion ist ja etwas, was verschaltet ist und im Gehirn gesteuert wird. Und wenn es nicht richtig funktioniert, dann sind Bahnen nicht mehr so funktionell. Und da gibt es auch schöne Daten, und das schauen wir uns auch in einer internationalen Kohorte an, wo wir aktiv auch Patienten beitragen dazu, ob diese Parameter prädiktiv sind, das heißt uns vorhersagen können, welcher Patient und in Zukunft auch wann aus dem Koma wieder aufwachen wird. Und das sind sicherlich Schwerpunkte der Forschung, die auf der neurologischen Intensivstation stattfinden. Und dann muss man sagen, Sie haben am Anfang die neurodegenerativen Erkrankungen angesprochen. Kann man jetzt Morbus Parkinson zum Beispiel hernehmen. Wir wissen, dass ja viel schon passiert im Gehirn, bevor die Erkrankung wirklich für uns sichtbar ist. Und da sind wir auch dabei, ein neues Biosignal zu untersuchen. Und das ist wir sagen Geruchsuntersuchung, aber eigentlich meinen wir, das Ausdünsten vom Körper, das wahrzunehmen und mit Signalen AI-basiert zu analysieren, um Patienten mit Vorstufe von einer Parkinson-Erkrankung von Parkinson-Patienten und von gesunden Kontrollen zu untersuchen. Das heißt, es ist ein breites Gebiet, wo wir in unterschiedlichen Bereichen bereits Forschungsschwerpunkte festgelegt haben.
Kann ich da annehmen, wenn ich dann schon erfahre, zum Beispiel mit 40, dass ich mit 60 Parkinson bekomme, kann man da irgendwas ändern?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, und wir sind ja nicht die einzige Arbeitsgruppe, die sich mit Prädiktionsmodellen beschäftigt. Und natürlich muss man auch versuchen, oder parallel entwickelt sich ja die Pharmatherapie und potenziell auch genetische Therapie sehr rasch voran. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir gleichzeitig den Schritt gehen. Haben wir im Moment krankheitsmodulierende Therapien? Haben wir schon. Aber wir setzen sie nicht prophylaktisch ein, sondern erst, wenn Symptome da sind. Kann sich das in Zukunft ändern? Ja, sehr wohl. Und deswegen, glaube ich, müssen wir als Forscher da sehr alert sein und eigentlich parallel mitgehen, um dann verfügbare Therapien möglichst frühzeitig auch verschreiben oder anbieten zu können. Genau.
Ja. Wird die KI den Arbeitsalltag auf der Intensivstation erleichtern? Wird es eine Arbeitsentlastung darstellen oder eher komplizierter das Ganze machen?
Also das Resultat der KI muss einfach sein und verständlich sein, so wie ich am Anfang auch gesagt habe. Wenn man jetzt dann sieht, wie viel wir an bürokratischer Arbeit im Alltag verwenden, dann hoffe ich, dass automatisierte Programme uns dabei unterstützen. Und das sind ganz eigentlich simpel gedachte Bereiche, wie zum Beispiel Spracherkennung. Wenn man jetzt in der Visitensituation ist und wenn alles von der Visite automatisiert aufgenommen wird und man kann das dann zusammenfassend noch korrigieren, dann ist schon einmal ein Riesenschritt, dass man nicht sich mitunter bei der Visite mehr mit dem Computer beschäftigen muss, mit Dokumentation im Vergleich eben zur Patientenbetreuung. Und ja, dadurch, glaube ich, ist das, was ein Mediziner eigentlich machen sollte, sich um den Patienten kümmern, um Angehörige kümmern. Für den Bereich wird uns die Technologie inklusive KI in Zukunft helfen. Und diese Visualisierung, wenn Sie das jetzt an, was wir jetzt davor gesagt haben, wenn ich visuell etwas verständlicher präsentiert bekomme, dann habe ich eigentlich schon einen riesen Benefit von einer neuen Methode, dass ich nicht alle einzelnen Parameter anschauen muss, sondern wie ich sehr schnell eine Rückkopplung bekomme. Und ja, da glaube ich schon, dass uns KI, wenn sie richtig aufgearbeitet ist und richtig präsentiert wird, wirklich substanziell etwas beitragen kann.
Muss sich auch die Ausbildung der Studentinnen und Studenten in Linz, die ja hier Medizin studieren, verändern? Weil also, ja ganz sehr, andere Dinge auf sie zukommen als noch vor 10 Jahren.
Ja, also eine sehr wichtige Frage. Und ich glaube, das ist unabhängig von der Medizin. In Ausbildungen, wir müssen mit Daten und Technologie umgehen lernen. Und das muss eigentlich ein Teil vom Studium sein. Das soll nicht, also der Mediziner muss sich mit diesem Big Data auseinandersetzen. Und ja, in diese Richtung glaube ich schon, dass es wichtig ist, auch in der Ausbildung etwas nachzuschärfen. Der zweite Punkt, die Kommunikation mit anderen Disziplinen. Das heißt, über den Tellerrand hinausschauen zu dürfen und nicht nur in der Nische der Medizin bleiben, so wie ich am Anfang auch gesagt habe, der Standort in Linz gibt viele Möglichkeiten, über den Tellerrand hinauszuschauen. Wenn man das integrieren kann in das Studium, dann hat man genauso einen Benefit. Und ja, das wäre gut, wenn wir das auch integrieren. Und der dritte Punkt ist die Ethik. Und da in dem Bereich, KI hat irrsinnige Möglichkeiten, birgt aber auch irrsinnige Gefahren in sich. Und da zu wissen, also eine ethische, rechtliche Grundausbildung zu bekommen, ist etwas Substanzielles, was meiner Meinung nach im Studium, und jetzt sind wir jetzt gerade Medizinstudium, auf jeden Fall einen Teil haben soll.
Welche Gefahren sehen Sie da? Über die Chancen haben wir schon viel gesprochen, weil Sie gesagt haben, es birgt auch viele Gefahren.
Ja, also eine große Gefahr ist natürlich Datenschutz, das muss man sagen. Und da sind wir dem europäischen Recht unterworfen und wir müssen uns da natürlich nach strengen Regulativen orientieren. Was ganz wichtig ist, wir dürfen den Patienten und die Patientenautonomie nicht vergessen. Und je mehr Technik kommt, desto weniger Augenmerk wird auf den Patienten gelegt. Und da sehe ich schon eine Gefahr daran, dass man gerade in einem Fach der Neurologie, das ein klinisch-diagnostisches Fach ist, dass wir diese Expertise nicht verlieren und uns nicht nur auf Bildgebung beim Schlaganfall oder bei anderen Erkrankungen fokussieren, sondern die Klinik weiterhin in den Vordergrund stellen, aber mit den Informationen von Bildgebung, Genetik, molekularer Diagnostik kombinieren.
Die Klinik ist das, was Sie als Arzt sehen beim Patienten, wenn Sie ihn untersuchen.
Absolut. Das ist die klinische Präsentation. Wichtig ist wenn Patienten mit Symptomen kommen, mit Beschwerden kommen, diese Beschwerden richtig einzuordnen. Eine Anamnese, ein Gespräch mit den Patienten zu führen, wie lange welche Beschwerden angehalten haben und dann aber zu kombinieren mit der klinischen Untersuchung. Und warum Wir sollten eigentlich als Neurologinnen und Neurologen ganz wichtig schon eigentlich wissen, was uns dann in den Untersuchungen erwartet und die Untersuchung nur als Bestätigung sehen. Warum ist das so? Weil wir ganz viel Zufallsbefunde haben. Nicht jede Labordiagnostik ist wirklich 100% diagnostisch. Und das ist bei der Bildgebung, wenn man Magnetresonanztomographie vom Kopf zum Beispiel macht, das Gehirn im Detail anschaut, dann muss man erst die Frage stellen, passt das überhaupt zur klinischen Präsentation dazu? Muss ich oder und passt das überhaupt in ein Therapieregime hinein?
Wie wird denn die Betreuung auf der neurologischen Intensivstation in 10 Jahren aussehen, wenn wir so einen Blick in die Zukunft machen?
Es ist sehr schwer zu sagen. Ich glaube, also erstens einmal hoffe ich, dass wir mit unserem Visualisierungstool erfolgreich sind. Das heißt, dass wir komplexe Informationen einfacher darstellen können. Das ist einmal die Basis. Das Zweite, und da komme ich wieder auf den Vergleich mit dem Cockpit im Flugzeug zurück, dass viele, zum Beispiel Luftdruck wird automatisiert reguliert in dem System. Und die Frage ist, ob wir auch den Blutdruck auf einer Intensivstation, der möglichst konstant gehalten soll, auch mit solche Closed-Loop-Systeme nennt man die. Das heißt, es wird gemessen, reagiert und wieder gemessen und wieder adjustiert. Ob das schaffbar ist, das in den Alltag medizinisch, ethisch auch hineinzubringen. Das ist sicherlich ein Punkt, wird nur für ein paar Bereiche wirklich realisierbar sein, aber in dem Bereich wird viel geforscht. Das, was optimal wäre, ist, wenn man die Informationen, die man in der eigenen Intensivstation gehabt hat, vergleichen kann mit dem Patienten, mit der Patientin, die jetzt gerade aufgenommen wird. Und wir reden da vom digitalen Zwilling. Das heißt, es ist eigentlich, also jemand, Patientin, Patient kommt zur Aufnahme, aber es gibt schon nochmal jemand im Repertoire mit der gleichen Erkrankung, gleichen Schweregrad der Erkrankung und da hat man schon eine Idee, wie der Verlauf sein wird. Das ersetzt keinen guten Mediziner, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist eine Unterstützungshilfe und so ein digitaler Zwilling wird früher oder später in ganz unterschiedlichen Bereichen, nicht nur auf der neurologischen Intensivstation, das kann auch bei ambulanten Patienten, wo viel Information verarbeitet werden kann.
Das kann wahrscheinlich auch in der Onkologie sein.
Natürlich. Mhm. Oder auch eben bei Parkinson-Erkrankungen, wo man die klinische Manifestation, Bildgebung, Biomarker und alles zusammenträgt. Und was sicherlich der Fall sein wird, dass wir bei der Neuromodulation, das heißt auch Stimulation von gewissen Hirnarealen, auch einen Schritt vorwärts machen werden. Das kann in der Rehabilitation helfen, das kann bei eben neurodegenerativen Erkrankungen, Mobus Parkinson, aber auch bei anderen Erkrankungen helfen.
Also dass man direkt ins Gehirn eingreift, wie Hirnschrittmacher oder…
Richtig.
Dann ganz besonders,
richtig,
das wir noch nicht kennen.
Ja.
Ja. Es klingt alles sehr spannend und sehr zukunftsreich. Da haben Sie viel zu tun in den nächsten Jahren, glaube ich. Wird sich viel verändern. Meine letzte Frage ist persönlich. Was macht Sie denn persönlich gesund und glücklich? Oder was hält Sie gesund?
Ausgeglichenheit, Sport und die Freude an der Arbeit.
Danke recht herzlich, Herr Professor Hellbock.
Dankeschön.